Gute Löhne sind eine wichtige Ausgangslage für gute Renten.
Hallo, ich bin Verena Bentele und ihr hört In guter Gesellschaft. Als Präsidentin des VdK, dem größten Sozialverband Deutschlands, beschäftige ich mich mit der Frage, was Politik und Menschen tun können, um aus unserer Gesellschaft eine gute Gesellschaft für alle zu machen. Und das tue ich gemeinsam mit euch in diesem Podcast. Es wird kritisch und konkret, ja, manchmal sogar unbequem. Aber für etwas Gutes lohnt es sich zu kämpfen, oder? Heute hört ihr In guter Gesellschaft mit dem Bundestagsabgeordneten Frank Psirske. Viel Spaß beim Zuhören. Bevor wir anfangen, stelle ich euch wie immer meinen heutigen Gast vor. Frank Psirske ist Diplompolitologe und seit 1987 Mitglied in der Partei Bündnis 90 Die Grünen. Er war unter anderem Stadtrat von Hannover und leitete von 2001 bis 2019 die Geschicke der Gewerkschaft Verdi. Seit 2001 sitzt er nun für den Wahlkreis Helmstedt-Wolfsburg im Deutschen Bundestag und ist dort unter anderem Mitglied im Ausschuss für Arbeit und Soziales und hat deswegen viele Themen auf seiner Agenda, die auch für unsere Mitglieder im VdK wichtig sind. Ich freue mich auf unser Gespräch und sage herzlich willkommen, Frank Psirske. Schön, dass du heute in meinem Podcast bist.
Auch in deine Richtung nach München. Schönen guten Morgen, Verena.
Ja, lass uns direkt einsteigen mit einer Frage, die erstmal noch nichts mit unserem heutigen Thema zu tun hat. Wir wollen ja heute über die Aktienrente sprechen, aber zuerst würde mich noch was ganz anderes interessieren, weil du ja langjähriger Verdi-Vorsitzender warst. Würde mich natürlich interessieren, wie stehst du eigentlich zu den Protesten, die gerade in Frankreich zur Erhöhung des Renteneintrittsalters stattfinden? Wie siehst du die ganze Sache? Wenn du das so kurz zusammenfassen kannst.
Naja, da hat ein Präsident seine verfassungsrechtlichen Möglichkeiten am Parlament vorbei genutzt, um ein Gesetzeswerk durchzupeitschen, das von der großen Mehrheit der Bevölkerung abgelehnt wird und jetzt auf massive Proteste stößt. Und ich kann nur hoffen, dass diese Proteste am Ende erfolgreich sein werden. Denn für die Franzosen ist offensichtlich die Möglichkeit, mit 62 in Rente gehen zu können und damit ein Stück Autonomie und Freiheit zu gewinnen, eine absolut wichtige Angelegenheit, die sie auch so mobilisiert, dass sie bereit sind, in nachhaltige Auseinandersetzungen einzutreten, was ich nur begrüßen kann. Also meine Sympathien sind da klar auf Seite. Der
okay.
Protestierende.
Ja, ist auf jeden Fall spannend.
Und ich kann Ihnen nur wünschen, viel Erfolg.
So. Ist auf jeden Fall spannend, finde ich, wie mobilisationsfähig die Französinnen und Franzosen sind. Das ist schon kulturell natürlich anders als in Deutschland vielleicht ein Stück weit, kann man hier feststellen. Das finde ich eigentlich das Interessante, wenn man in München guckt, wie da Demos stattfinden, die wirklich ja auch wichtige Themen beinhalten, wie zum Beispiel, dass endlich große Vermögen stärker besteuert werden. Da ist es in Deutschland ja immer relativ schwierig, viele Menschen zu gewinnen, dafür mal auf die Straße zu gehen, hier wirklich eine Veränderung herbeizuführen. Das finde ich echt auch spannend zu beobachten, wie da traditionell in Frankreich vielleicht die Mobilisierung ein Stück weit auch nochmal anders läuft wie in unserem Land.
Das stimmt. Wenn sich halt auf eine Tradition erfolgreicher Revolutionen stützen. Meine erfolgreiche Revolution gab es ja in Deutschland auch. Nur nicht vielleicht mit der historischen Wirkungsmächtigkeit wie die große französische Revolution des Jahres 1789. Aber wir haben ja gestern gesehen, dass es auch durchaus gelingen kann, Zehntausende, und wenn man die Warnstreiks der letzten Wochen mal Revue passieren lässt, sind wir ja eher bei 400.000 als bei nur Zehntausenden zu mobilisieren für ihre eigenen Interessen, sie dafür zu mobilisieren, sich einzumischen, sich gewerkschaftlich zu organisieren. Ich höre von Verdi, dass die bis Mitte März seit Anfang des Jahres einen Mitgliederzuwachs von 70.000 hatten. Das ist mal ein Datum. Das zeigt, dass hier auch viele an dem Punkt sind, wo sie sagen, ich muss mich in meine eigenen Interessen einmischen, weil so geht's nicht weiter. Und dass so viele mobilisiert, finde ich, ist ein absolut positives, ein starkes, ein absolut erfreuliches Signal.
Und da sind wir eigentlich schon bei einem wichtigen Stichwort, Mobilisierung und mich einsetzen für die eigenen Interessen. Das ist ja auch unser Thema im VdK. Und unsere Mitglieder haben wirklich eine hohe Skepsis, was die sogenannte Aktienrente angeht. Und über diese wollen wir heute mit dir als einer der Experten auch für dieses Thema sprechen. Du bist ja im Ausschuss für Arbeit und Soziales, wo unter anderem auch alle rentenrechtlichen Fragen maßgeblich behandelt werden. Und deswegen lass uns heute direkt schon mal einsteigen über die Aktienrente sprechen. Christian Lindner hat dieses Projekt als ein sehr wichtiges in die Koalitionsverhandlungen gebracht. Es geht darum, einen Kapitalstock zu bilden mit erstmal 10 Milliarden, um das Rentenniveau nachhaltig zu stabilisieren. So der Grundgedanke. Jetzt gibt's erstmal Menschen, die sagen, na ja, also das ist eine sogenannte Aktienrente, weil in Aktien investiert werden soll. Andere sagen, es ist ein Generationenkapital, das da aufgebaut wird. Welchen Begriff hängst du an und was würdest du als erste Einschätzung zu diesem Projekt sagen? Habt ihr euch da als Grüne über den Tisch ziehen lassen oder was haben wir eigentlich hier für ein Projekt vor uns auf dem Tisch?
Na, aus Sicht der Befürworter eines solchen politischen Schritts klingt Generationenkapital natürlich viel schöner als Aktienrente. Gleichwohl, wir blicken ja auf den Bundestagswahlkampf zurück. In diesem Bundestagswahlkampf 2021 ist die FDP mit der Programmforderung nach dem Aufbau einer Aktienrente reingegangen, die sie finanzieren wollte aus Beitragsmitteln der gesetzlichen Rentenversicherung. Und die im Grunde auf die erste Säule der Alterssicherung zielte, also auf die gesetzliche Rentenversicherung. Aufbau einer Aktienrente mit unter Einsatz von Beitragsmitteln der gesetzlichen Rentenversicherung, was natürlich über kurz oder lang die Frage von Umschichtung und dann damit einhergehend auch Rentenkürzungen mit sich gebracht hätte. In Schweden übrigens ist das ja auch so gelaufen. Die haben für den Aufbau dort des Aktienrentenfonds 2% Beitragsmittel eingesetzt und in entsprechendem Maße die Renten gekürzt, die gesetzlichen Renten. Was in Schweden vielleicht gegangen ist, weil 100% der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer eine betriebliche Altersversorgung haben, übrigens ausschließlich finanziert von der Arbeitgeberseite. Auf Deutschland das zu übertragen geht angesichts der Tatsache, dass wir es mit sehr, sehr vielen niedrigen Renten zu tun haben, aus meiner Sicht überhaupt nicht. Die FDP ist mit dieser Wahlprogrammforderung in die Koalitionsverhandlungen reingegangen und hat sich im Grunde nicht damit durchsetzen können. In der Koalitionsvereinbarung steht, dass in einem ersten Schritt 10 Milliarden Euro einer Aktienrente zugeführt werden sollen. Die FDP-Seite, also die Spitzenverhandler, haben diesen Teil der Koalitionsvereinbarung als ausgesprochene Niederlage empfunden und auch so ausdrücklich bezeichnet. In der Endrunde der Verhandlungen hat die FDP zu diesem Punkt eine Auszeit genommen, weil Teile der Verhandlungsspitze nicht damit einverstanden waren, dass es nicht zu einem stärkeren Aufbau einer Aktienrente kommt. Durchgesetzt haben sie sich jedenfalls an diesem Punkt nur mit der Zuführung von 10 Milliarden Euro in einem ersten Schritt zum Aufbau einer Aktienrente. Und was wir jetzt erleben, ist im Grunde der Versuch der FDP, die Koalitionsvereinbarung an dieser Stelle zu korrigieren und unter dem Schlagwort des Generationenkapitals von vornherein über den ersten Schritt hinaus an den systematischen Aufbau mit weiteren Schritten noch in dieser Legislaturperiode der Aktienrente heranzugehen, was durch die Koalitionsvereinbarung nicht gedeckt ist. Und von grüner Seite, ich bin ja sozialpolitischer Sprecher der Grünen Bundestagsfraktion, auch abgelehnt wird.
Gut, okay. Wir haben hier 10 Milliarden Euro, die investiert werden sollen in Aktien. Jetzt lass uns mal für die Hörerinnen und Hörer das nochmal so ein bisschen auseinanderklamüsern. Erstmal ist ja im Koalitionsvertrag eine rote Linie klar. Es werden keine Beitragsmittel verwendet, sondern es wird sozusagen diese Aktienrente auf Pump aufgebaut. Sprich, es werden Schulden gemacht von 10 Milliarden Euro, wovon dann Aktien gekauft werden sollen. Soweit so klar. Aber Was heißt denn das jetzt ganz genau am Aktienmarkt? Weil ich meine, investieren muss man dann ja auch in Produkte, wie es eben auch der schwedische Fonds macht, die zur Daseinsvorsorge gehören. Das ist ja relativ klar, dass dann so eine Fondsverwaltung nicht so richtig nur auf Nachhaltigkeit setzen wird, sondern es wird auch in Produkte und Dienstleistungen investiert werden, die, wie gesagt, zum Beispiel zum Thema Pflege gehören. Der norwegische Aktienfonds investiert in deutsche Pflegeeinrichtungen, in Gesundheitseinrichtungen oder die vielleicht auch in nicht nachhaltige Energieträger investieren. Was wäre da für dich sozusagen das größte Problem in dieser ganzen Frage, was mit dem Geld passiert? Ist es eher tatsächlich das Thema Nachhaltigkeit, dass wir im Prinzip dann auch nicht nachhaltige Produkte unterstützen? Ist für dich das größte Problem eher, dass wir mit 10 Milliarden eigentlich nichts Richtiges, nichts Halbes und nichts Ganzes haben? Wo siehst du ganz generell bei dieser Anlage von 10 Milliarden vielleicht die größten Hürden?
Nun, das größte Problem und aus meiner Sicht auch der Grund, dass den weiteren Aufbau über die Koalitionsvereinbarung hinaus abzulehnen, besteht darin, dass wir über kurz oder lang auf diesem Wege bei der Forderung, Beitragsmittel aus der gesetzlichen Rentenversicherung einzusetzen und Rentenkürzungen in Kauf zu nehmen, landen werden. Aber um diese Schlussfolgerung dann nachvollziehbar zu machen, vielleicht zunächst mal der Blick auf den systematischen Aufbau dieser Aktienrente. Gedacht ist zunächst daran, dass der Bund im Bundeshaushalt 10 Milliarden Euro am Kapitalmarkt aufnimmt, zu den Konditionen für 10-jährige deutsche Staatsanleihen. Die sind derzeit bei einem Zinssatz von 2,25%. Dann sollen diese 10 Milliarden weitergereicht werden an eine Stiftung, deren Stiftungssatzung zunächst mal auch beinhaltet, dass der Bund über die Definition von Kriterien für die Kapitalanlage hinaus in die Geschäftspolitik der Stiftung nicht eingreift. Das heißt, die Stiftung ist autonom, wo und wie sie die Mittel einsetzt im Rahmen der allgemeinen politisch vorgegebenen Kriterien für den Einsatz der Mittel. Dann soll im Grunde diese Stiftung mit dem ihr zur Verfügung stehenden Kapital an den Kapitalmarkt gehen, Aktien kaufen und mit den Renditen, die sie aus dem Aktienkauf erwirbt, über kurz oder lang dazu beitragen, die Beitragssatzentwicklung in der gesetzlichen Rentenversicherung zu begrenzen. Das ist mal grosso modo das Konzept. Das Problem ist, Lindner hat auf einer Pressekonferenz im Januar gesagt, das zielt darauf, über den Aufbau einer Aktienrente Mitte der 30er Jahre, er hat von 2037 gesprochen, in der Lage zu sein, 1% Beitragssatzpunkt bei der gesetzlichen Rentenversicherung zu vermeiden. Also entweder einzusparen oder sozusagen zu verhindern mit diesem 1%-Satz Beitragssatz, dass sozusagen der Beitragssatz erhöht werden muss in der gesetzlichen Rentenversicherung Mitte der 30er Jahre. Dabei hat er unterstellt, sage und schreibe, eine Renditeerwartung von 8%. Das ist vergleichsweise abenteuerlich, wenn man weiß, dass der Sozialbeirat der Bundesregierung Ende letzten Jahres davon gesprochen hat, dass realistisch zu erwarten in den nächsten Jahren wohl nur eine Rendite durchschnittlich von etwas mehr als 2% sei. Was übrigens auch die Europäische Kommission als zu erwartenden durchschnittlichen Renditesatz für realistisch hält. Wir haben darüber hinaus eine Referenzgröße in Gestalt des Fonds zur Entsorgung der Kernenergie, der gespeist wird aus Mitteln der großen Energieversorgungsunternehmen, die mit Atomkraft gearbeitet haben. Der hat, seit er mit seinem gesamten Portfolio an den Markt gegangen ist, in den letzten Jahren durchschnittlich eine Rendite von jährlich 3,8% erwirtschaftet. Das war für ihn eine Nettorendite, weil das Kapital ja da war. Für den Aktienrentenfonds wäre das aber sozusagen die Bruttorendite, von der zunächst einmal dann das abzuziehen ist, was der deutsche Staat, als er die Anleihen aufgenommen hat, an Zinssatz zu zahlen hat. Denn da soll ja alles haushaltsneutral verlaufen, so Lindner. Das heißt, nehmen wir mal den durchschnittlichen Satz dieses Kernenergiefonds, 3,8% minus 2,25% Zinssatz, den der deutsche Staat für Staatsanleihen zu zahlen hat mit 10-jähriger Laufzeit, dann sind wir bei 2,55% Rendite. Far away von dem Renditesatz, mit dem da Lindner unterwegs gewesen ist. 2,25% Rendite führen im Grunde dazu, dass man für den Aufbau eines Aktienfonds, mit dem 1%-Satz Beitragssatz vermieden werden soll, über 50 Jahre braucht. Über 50 Jahre, bevor man sozusagen so viel Aktienkapital beisammen hat, dass man unter Umständen 1% Beitragssatzpunkt vermeiden kann, indem sozusagen Renditen dann der gesetzlichen Rentenversicherung zur Verfügung gestellt werden sollen.
Ja, gut, und dann ist der Eintritt in die Rente der Babyboomer natürlich ehrlich gesagt schon lang vorbei, wenn wir jetzt 50 Jahre warten.
Absolut.
Wenn wir das mal ein bisschen auseinandernehmen, also wir haben gerade deine Rechnung hier gehört und können uns ja jetzt so vielleicht auch noch mal ein bisschen über die finanzmarkttechnischen Fragen dem Ganzen nähern, wie sinnvoll das ist. Der Fondsmanager des norwegischen Staatsfonds, der übrigens 1 Billion Euro verwaltet, sagt klar, dass die Renditeerwartungen der nächsten Jahre extrem zurückgehen und nicht so weitergehen, wie es in den letzten Jahren war. Und der norwegische Staatsfonds hat im letzten Jahr 150 Milliarden Euro Verlust gemacht. Sprich, auch das ist ja noch ein Punkt, den man zu beachten hat, dass die Renditeerwartungen sicherlich langfristig auch wieder eine Chance haben, positiv zu sein. Aber du hast gerade auch gesagt, es geht hier um 40 bis 50 Jahre. Und wir brauchen ja eine Stabilisierung des Rentenniveaus, oder die FDP erwartet die ja für schon die nächsten wenigen Jahrzehnte bis 2035, 2040. Und es scheint ja auch nicht realistisch zu sein, wenn man Finanzmarktexperten wie dem norwegischen Staatsfondsmanager glauben sollte. Deswegen wäre für mich halt auch die Frage, was wäre jetzt eigentlich die logische Konsequenz in der Umsetzung dessen, was in eurem Koalitionsvertrag steht? Die FDP würde vielleicht sagen, dann braucht man ein Stück mehr Geld. Das würde ich als VdK-Präsidentin natürlich überhaupt nicht befürworten, dass man einfach sagt, man schießt mehr zu, sondern da muss es doch auch andere Möglichkeiten geben, als das Volumen deutlich zu erhöhen und noch mehr Schulden zu machen und noch mehr Risiken einzugehen. Geschweige denn, was natürlich echt ein rotes Tuch für uns im VdK wäre, Beitragsmittel zu verwenden. Was wäre also für dich eine logische Umsetzung der Regelung im Koalitionsvertrag?
Naja, was wird erstmal passieren, wenn man dem Weg der FDP folgt? Bei realistischen Renditeerwartungen brauchen wir für 1%-Satz Beitragssatz sagen Neutralisierung. Das sind ja 17 Milliarden Euro 1%-Punkt Beitragssatz Rentenversicherung. Die muss man erstmal erwirtschaften gewissermaßen aus den Renditen des Aktienkapitals. Wenn man Jahr für Jahr 1%-Punkt vermeiden will bei der gesetzlichen Rentenversicherung, dann sind wir, sagen wir mal, bei 50 Jahren, die man braucht, bis man das aufgebaut hat. Da bin ich mir nun absolut sicher, dass über kurz oder lang und eher schneller als später der Ruf erschallen wird, dass man sich so viel Zeit nicht lassen kann und lassen will, weshalb man jetzt aufhören solle zu kleckern und anfangen muss zu klotzen. Wie kann man klotzen? Man kann risikoaffiner, also riskanter, mit dem Aktienkapital operieren. Das ist gefährlich. Oder man kann zusätzliche Haushaltsmittel dem Aktienfonds zuführen. Dass das passiert, sehe ich ehrlich gesagt nicht. Das ist unwahrscheinlich. Oder man kann erneut darauf abzielen, Beitragssatzmittel der Rentenversicherung einzusetzen für den Aufbau des Aktienfonds. Und das genau wird aus meiner Sicht passieren, wenn man der FDP auf diesem Wege folgt. Und dann sind wir über kurz oder lang bei der Frage von Rentenkürzungen. Denn hier werden ja Beitragssatzmittel umgeschichtet, die eigentlich für die gesetzliche Rentenversicherung gebraucht werden. Zugunsten des Aufbaus eines Aktienfonds, der erstmal noch gar nicht in der Lage ist, großartig Mittel, Renditen für die gesetzliche Rentenversicherung zur Verfügung zu stellen, weil er noch gar nicht den Kapitalstock hat. Und das ist gewissermaßen die rote Linie, die zu überschreiten gewissermaßen angelegt ist in der Logik des Aufbaus dieser Aktienrente und die von Lindner gewissermaßen versteckt wird, indem er behauptet, man könne 8% Rendite als Nettorendite gewissermaßen nach Abführung der Zinssätze an den Bundeshaushalt erwirtschaften. Das ist aber jenseits von Gut und Böse, jenseits der Realität. Und deswegen ist das eine Bluffnummer, die im Grunde den Menschen Sand in die Augen streut. Da ist jemand unterwegs, der eigentlich genau weiß, dass das, was er erzählt, Humbug ist. Es aber trotzdem tut, um erstmal die Entscheidung zugunsten eines Aufbaus, eines weiteren Aufbaus der Aktienrente über das hinaus, was in der Koalitionsvereinbarung vereinbart ist, auf den Weg zu bringen und dann darauf spekuliert, dass das schon gewissermaßen eine Eigendynamik entwickeln wird und eine Eigenlogik. Man am Ende da landet, wo die FDP in ihrem Wahlprogramm 2021 schon war. Nur das ist aus meiner Sicht völlig unakzeptabel.
Okay, wie akzeptabel ist es deiner Meinung nach, dass für den Rentenfonds auch erwogen wird, sich an den Postaktien zu bedienen? Ich weiß, dass du auch davon Kritiker bist. Kannst du das vielleicht mal ein bisschen erklären, wie sich die FDP das vorstellt und warum das deiner Meinung nach vielleicht nicht der richtige Weg ist, sich auch an den Postaktien in Anführungsstrichen zu bedienen?
Lindner hat vorgeschlagen, zusätzlich zu den 10 Milliarden, die am Kapitalmarkt aufgenommen werden und dem der Stiftung für die Aktien zur Verfügung gestellt werden, den Bundesanteil an den Postaktien in die Stiftung einzubringen. Der liegt bei etwas mehr als 20% und wirft je nach Ergebnis der DHL Deutsche Post eine jährliche Rendite für den Bund, Dividendenzahlung für den Bund von 200 bis 400 Millionen Euro ab. Die würden dann im Grunde zusätzlich dem Aktienfonds für den Aufbau der Aktienrente zur Verfügung stehen. Das Problem ist die Rückwirkung auf die Post. Die Tatsache, dass diese Postaktien gewissermaßen als Klumpenrisiko in die Stiftung reingehen würden und, sagen wir mal, verwaltungstechnisch es geboten erscheint, dieses Klumpenrisiko möglichst schnell zu verringern beziehungsweise dann im Grunde Aktien zu diversifizieren und umzuschichten. Das heißt, da wird relativ flott auf einen Abbau, es ist zu einem Abbau des Anteils der Postaktien an dem Aktienfonds der Aktienrente kommen, was Druck ausüben wird auf den Kurs der Postaktie und was Rückwirkungen hat, möglicherweise dann, wenn der Anteil des Bundes sozusagen, der jetzt in den Aktienfonds übertragen worden ist, aufgekauft wird von nicht-europäischen Interessenten und damit dann möglicherweise eine Situation eintritt, wo DHL weniger als 50% seiner Aktien in europäischem Besitz hat, was dann insofern gefährlich ist, als dass mit dem europäischen Flugverkehrsrecht kollidiert, das daran gebunden ist, dass europäische Gesellschaften, wenn sie hier Slots, also Lande- und Abflugrechte an europäischen Flughäfen haben wollen, 50% in europäischer Hand sein müssen. Also für DHL ist eine solche Entwicklung riskant, weil das möglicherweise damit einhergehen könnte, dass über 50% des Aktienkapitals dann in nicht-europäischen Händen landen. Denkbar beispielsweise die großen amerikanischen Konzerne FedEx, UPS, die an dieser Stelle dann einen europäischen Konkurrenten ausschalten, der für die Logistikketten und für das Funktionieren gewissermaßen der Lieferketten schon auch eine systemische Bedeutung hat, vergleichbar etwa mit der Bedeutung der Telekom für den Telekommunikations- und IT-Bereich. Deswegen ist das aus meiner Sicht eine Fehlentwicklung, die in jedem Falle unterbunden werden sollte. Man sollte es nicht dazu kommen lassen, dass Postaktien des Bundes auf diese Stiftung zum Aufbau einer Aktienrente übergehen. Was im Grunde die Logik am Ende bei der Forderung nach Anwendung von Beitragsmitteln für den Aufbau der Aktienrente zu landen, weiter erhöhen wird. Und das ist aus meiner Sicht sozusagen das, was in jedem Fall vermieden werden muss. Denn neben der Volatilität, der schwedische Aktienfonds hat auch Verluste gemacht in erheblicher Größenordnung, was zu Rentenkürzungen geführt hat. Das schwedische Rentensystem ist unsicherer und instabiler geworden durch die Überführung von Beitragssatzmitteln auf diesen Aktienfonds. Und wie gesagt, das schwedische Modell ist auf Deutschland aus meiner Sicht überhaupt nicht übertragbar, weil das Rentenniveau, insbesondere im Bereich der niedrigen Renten, das überhaupt nicht zulässt. Es hat ja eine Anfrage der Linkspartei gegeben an die Bundesregierung. Und die Antwort sah so aus, dass um 1200 Euro Rente vor Steuern zu bekommen, man bei 45-jähriger Beitragszahlung, also 45 Jahre sozialversicherungspflichtige Beschäftigung, mindestens zu heutigen Zahlen durchgängig immer 3.014 Euro brutto braucht an Monatsgehalt, um mindestens auf 1.200 Euro Rente zu kommen. Das Problem ist, dass ein Drittel der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer nicht mal auf 3.000 Euro Lohnhöhe kommen und wir hier sofort im Bereich von Armutslöhnen sind und Armutsrenten sind. Und wenn man auf die 45 Beitragsjahre nicht kommt, bis beispielsweise nur 40 Beitragsjahre bringt, dann braucht man 3.400 und Euro Monatslohn, um mindestens 1.200 Euro zu kriegen. Das erreichen über 40% der Bundesbürger und Bundesbürgerinnen nicht mit ihrer monatlichen Lohnhöhe. Und das macht deutlich, dass es den Spielraum für Rentenkürzungen aus meiner Sicht überhaupt nicht gibt, bei denen wir landen würden, wenn man den Weg der Aktienrente konsequent durchdekliniert.
Jetzt möchte ich am Schluss aber tatsächlich auch nochmal auf meinen Nachhaltigkeitspunkt zurückkommen, der mich wirklich intensiv umtreibt, weil du hast gerade gesagt, der schwedische Rentenfonds hat extreme Verluste eingefahren und das, obwohl und trotz er auch zum Beispiel in deutsche Pflegeeinrichtungen investiert. Was könnte ein Stempel sein, den ihr vielleicht auch als Partei, die ja für Nachhaltigkeit steht, auch diesem Fonds aufdrücken könntet? Könnte das zum Beispiel so ausschauen, dass Kriterien für Nachhaltigkeit definiert werden und damit die Anlagestrategie maßgeblich beeinflusst wird? Oder meinst du, das wird für euch als Partei eher nicht so das Thema werden?
Doch, das muss ein Thema sein. Genauso wie die Vorgabe bei der Gründung dieses Aktienfonds für die Aktienrente sein muss, dass die Zuführung von Beitragssatzmitteln in der gesetzlichen Rentenversicherung von vornherein gesetzlich ausgeschlossen wird. Denn ich meine, wir können ja uns drehen und wenden, wie man will. Wir sind ja vertragstreu. Wir haben eine Koalitionsvereinbarung, in der Tat festgehalten ist, dass im Verlauf dieser Legislaturperiode in einem ersten Schritt 10 Milliarden Euro Anleihen genutzt werden für den Aufbau der Aktienrente. Das werden wir vertragstreu erfüllen, aber eben nicht mehr. Und 10 Milliarden Euro, das ist eigentlich nichts. Jedenfalls gemessen an dem, was notwendig wäre, um aus Renditen des Aktienfonds 1 Prozentpunkt Beitragssatz 17 Milliarden Euro für die gesetzliche Rentenversicherung zu erwirtschaften.
Heißt aber jetzt mal in die Glaskugel schauen, bleibt es in dieser Legislaturperiode bei den 10 Milliarden?
Da wäre ich unbedingt dafür. Das ist die grüne Position. Das ist nicht die Position der FDP. Und das ist mittlerweile nach Äußerungen des sozialpolitischen Sprechers der SPD-Bundestagsfraktion auch nicht die Position der SPD. Denn dort war die Rede davon, dass man an den Aufbau von Generationenkapital gehen will, mit dem Ziel, Mitte der 30er Jahre doch zumindest einen halben Prozentsatz Beitragssatzpunkt in der gesetzlichen Rentenversicherung vermeiden zu können. Nur auch das ist gemessen an den realistischen Renditeerwartungen völlig unrealistisch. Und das wird zwar immer mit der Position bei der SPD verbunden, dass es nicht zur Nutzung von Beitragssatzmitteln der gesetzlichen Rentenversicherung kommen darf, aber dann ist sozusagen die Frage, wie das alles sozusagen, wo das Geld herkommen soll, für den Aufbau eines Fonds, aus dem mindestens ein halber Prozentsatz Beitragssatzpunkt vermieden werden kann, dauerhaft. Wir sind dann bei 8,5 Milliarden Euro, die erwirtschaftet werden müssten, um sie jährlich dann der gesetzlichen Rentenversicherung zuzuführen. Es ist überhaupt nicht absehbar, wie das gelingen soll. Genauso wenig wie absehbar ist, wie das der FDP gelingen will, einen Prozentsatz Beitragssatz zu vermeiden, wenn nicht zugegriffen werden soll auf Beitragssatzmittel der gesetzlichen Rentenversicherung. Lange Rede, kurzer Sinn. Aus meiner Sicht, wir werden diese Aktien, die 10 Milliarden zuführen. Wir sind vertragstreu, das ist Koalitionsvereinbarung, okay. Aber bei der Definition der Kriterien für die Anlage des Kapitals sollte man auf Nachhaltigkeit und soziale Verpflichtungen abstellen. Und man muss von vornherein gesetzlich festlegen, dass für diesen Aktienfonds gesetzlich die Zuwendung von Beitragssatzmitteln der gesetzlichen Rentenversicherung ausgeschlossen wird. Ja, so, das wäre gut. Im Grunde die Positionierung.
Klare Worte. Wir freuen uns natürlich über diese Klarheit, weil wir, wie gesagt, als VdK sehr, sehr skeptisch sind, wenn die Rente in Deutschland in Aktien investiert wird oder Teile der Rente und wir da wirklich erhebliche Risiken auch als VdK sehen. Und ich glaube auch ehrlicherweise nicht, dass das so richtig eine vertrauensbildende Maßnahme ist, wenn man eben auch die Finanzkrisen der letzten Jahre anschaut. Da glaube ich tatsächlich an andere Dinge mehr, wie zum Beispiel an die Einbeziehung aller in die Rentenversicherung. Das scheint mir doch der solidere Weg zu sein, als 10 Milliarden Euro in Aktien zu investieren. Aber es wird auf jeden Fall spannend bleiben und von uns kritisch und konstruktiv begleitet als VdK. Wir kommen noch zu meiner Abschlussrubrik. Da habe ich 5 Satzanfänge für dich und bitte dich, jeweils meinen Satz, den ich dir vorgebe, zu beenden. Das wäre super. Der erste. Ich sorge fürs Alter vor, indem ich
für gute Löhne streite. Denn gute Löhne sind eine wichtige Ausgangslage für gute Renten.
Sehr schön. Die Rente in 30 Jahren wird?
Sie wird sicher sein und sie wird hoffentlich auch Niedrig- und Armutsrenten nicht mehr zulassen.
In meiner Zeit bei Verdi habe ich vor allem erreicht,
dass mit Verdi die große Dienstleistungsgewerkschaft in Deutschland entstanden ist und damit ein starker Hebel in den Händen der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer, ihre Interessen zu schützen.
Der Sozialstaat muss
weiter ausgebaut werden.
Und die letzte, die Grünen in der Ampelregierung sind?
Eine Kraft, die Ökologie und Soziales zusammendenkt und weiß, dass der ökologische Umbau unserer Wirtschaft nicht gelingen kann, wenn ein Sozialer auf der Strecke bleibt. Deswegen brauchen wir ein Mehr an sozialer Sicherheit im Umbau der Wirtschaft in Richtung Klimaneutralität.
Ganz wunderbar. Komma ist erlaubt in meinem Satzbeendungsthema hier. Von daher alles noch im Rahmen. Super, ganz herzlichen Dank. Eine Abschlussfrage habe ich noch, und zwar würde mich wirklich noch interessieren, wie du die Solidarität in der Bevölkerung einschätzt für die Einbeziehung aller in die Rentenversicherung. Meinst du, da haben wir eine Chance, weil jetzt geht es ja zum Beispiel in dieser Wahlperiode auch darum, Selbstständige einzubeziehen, allerdings auch wieder mit einer sogenannten Opt-out-Lösung, also für die Hörerinnen und Hörer kurz erklärt, dass Selbstständige sich eben auch anderweitig absichern können, was ich für sehr schwierig halte, irgendwo anders eine gleiche Sicherheit zu erzielen wie in der gesetzlichen Rentenversicherung. Aber was glaubst du, wie hoch ist die Zustimmung der Bevölkerung, dass wirklich alle Beamtinnen, Beamte, Politiker, Selbstständige in die gesetzliche Rentenversicherung einbezogen werden?
Ich glaube, dass die Zustimmung hoch ist, dass eine Mehrheit der Bevölkerung es als gerecht ansieht, wenn es eine Bürger- und Bürgerinnenversicherung gibt, in die alle gemeinsam einzahlen, um gemeinsam dazu beizutragen, Lebensrisiken bewältigen zu können. Klar ist aber auch, dass nach Lage der Dinge eine solche Bürgerinnenversicherung durchgesetzt werden kann, nur gegen FDP und gegen die Union.
Und damit sage ich herzlichen Dank, lieber Frank, dass du dir heute die Zeit für mich und meine Hörerinnen und Hörer genommen hast und uns so kompetent Auskunft gegeben hast zur Aktienrente. Vielen, vielen Dank und dir viel Erfolg für die nächsten Monate und Jahre in einer Ampelregierung.
Sehr gerne, Verena. Vielen Dank und viel Erfolg auch für euch beim VdK.
Dankeschön. Tschüss.
Tschüss.
Am Ende jeder Folge möchte ich auch heute meinen ganz persönlichen Lichtblick mit euch teilen. Heute habe ich richtig gute Nachrichten für alle, die die Sesamstraße und die Vielfalt lieben. Ab Herbst wird in der Sesamstraße eine neue Bewohnerin einziehen. Die 7-jährige Ellen ist eine Puppe, die im Rollstuhl sitzt, die laut NDR frech, schlau und technikaffin ist und die beste Freundin des roten Monsters Elmo werden wird. Ich freue mich sehr, dass endlich die Vielfalt da draußen sichtbar wird und dass auch gezeigt wird, was alles möglich ist, egal ob ich einen Rollstuhl nutze oder nicht. Also viel Spaß allen Fans der Sesamstraße ab Herbst und für alle anderen vielleicht ein neuer TV-Tipp. So, das war's für diese Folge in guter Gesellschaft. Ich freue mich, wenn ihr auch nächstes Mal wieder dabei seid. Also abonnieren nicht vergessen. Viele Grüße, eure Verena.